Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 164, wo Liberale gesetzlich werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Mir gegenüber sitzt der hochverehrte Knut.
Oh, danke, danke. Ja, das gebe ich aber gern zurück.
Das ist super schön. Wir beide sind Pastoren in der Nordkirche und wir haben diesen Podcast miteinander, wenn ich richtig informiert bin. Und wir haben so unsere Lieblingsthemen. Und es gibt so bestimmte Themen seit unserer ersten Folge, die sich hier so durchziehen. Und eins der Thema ist Gesetzlichkeit. Und wie man zwei Dinge unterscheidet, Gesetz und Evangelium. Und das klingt jetzt ein bisschen sehr technisch, aber für uns ist es ein richtiges Herzensthema. Mhm. Weil wir auch biografisch und auch an mehreren Stellen was Unglaubliches, Befreiendes mal gelernt haben, wie man auf Bibel blickt, wie man auf Glaube blickt. Und was eher einem nicht so gut tut, das nennen wir Gesetzlichkeit. Und von dem, was, das klingt jetzt wie technisch, wir führen das gleich aus, was das ist, aber von dem, was ich auch so oder wie an Rückmeldung bekommen, geht es auch anderen so, dass das sehr Leuten gut tut und befreiend, wenn man diese Dynamik mal versteht, was eigentlich eine gesetzliche Dynamik ist, die in der Christenheit immer wieder vorkommt und wie gut es tut, Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. Mhm. Dass das wirklich in der Seele, das ist ein richtig seelsorgliches Thema. Mhm. Und nun ist es so, dass wir beide ja eher, wenn man es so runterbrechen würde, aus dem eher evangelikalen Background kommen, so wenn man es vereinfacht sagen müsste.
Bibelfrömmigkeit. Jesusfrömmigkeit.
Genau.
Stille Zeit, freies Gebet.
Genau, so die Liste ist lang. Da würden ja viele Leute sagen, genau, das ist hier auch typisch eine gesetzliche Welt. Mhm. Und da haben wir was bei Martin Luther entdeckt, der wiederum was in der Bibel entdeckt hat, was daraus befreit. So. Nur ist der Punkt, und den haben wir ja immer wieder gemacht, dass wir sagen, das ist aber nicht darauf beschränkt, auf diese, sage ich mal, evangelikale Welt, das Thema Gesetzlichkeit, sondern das gibt es eigentlich in ganz vielen Formen und Spielarten von Christentum, taucht diese gesetzliche Struktur immer wieder auf. Auch in Leuten, die ganz weit weg sind von der evangelikalen Welt, im weitesten Sinne, wir nennen das manchmal liberales Christentum, das ist auch ein blöder Begriff, aber ich nehme ihn jetzt mal, weil eher die meisten Leute dann vielleicht einen Film aufgeht, was man so meint. Aber selbst in Welten, die sie, glaube ich, nie von sich sagen würden, die sind gesetzlich oder so.
Ja, weil also liberale Theologie ist eigentlich ein technischer Begriff,
genau,
der auch mit bestimmten Inhalten verbunden ist. Und trotzdem wird es heute oft anders verwendet. Und da ist ja der Witz, dass liberal ja genau gegensätzlich wie gesetzlich klingt.
Stimmt.
So, also liberal ist so frei und gesetzlich so Regel, Regel, Regel.
Genau.
Und das ist dann, kann in die Irre führen.
Ja.
Tatsächlich, biografisch ist es so bei mir, dass ich auf diese Unterscheidung am deutlichsten das erste Mal gar nicht bei Luther gestoßen bin, sondern bei Manfred Josuthis, den ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe, in einem Aufsatz Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart, der irgendwie 500 Predigten, Bibelarbeiten, Andachten analysiert hat, und zwar quer durch die Bank, also aus allen theologischen Richtungen, und dem aufgefallen ist, dass alle strukturell die gleichen oder viele die gleichen Fehler machen. Mhm. Und da bin ich das erstmal drauf gekommen. Und deswegen ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, was gesetzlich ist. Also, weil ich kriege das manchmal mit, dass manche Leute sagen, ja, gesetzlich ist, wenn es immer Orgelmusik sein muss oder wenn es die und die Regeln gibt oder was weiß ich. Nee, das ist damit nicht gemeint, sondern du hast es eben schon gesagt, Gesetzlichkeit ist, wenn man Gesetz und Evangelium vermischt. Mhm. Und das sind jetzt klassisch lutherische Kategorien. Gesetz sagt mir, was Gott von mir will, was ich tun soll.
Ja.
Gesetz ist Gottes Wille an mich und Evangelium ist Gottes Geschenk an mich, was Gott für mich tut. Und wenn man ein bisschen die Bibel liest, dann merkt man, dass Gesetz eigentlich die Hauptfunktion hat, mir etwas nicht nur zu zeigen, was Gott von mir will, sondern mir auch etwas zu zeigen, wer ich bin, und nämlich was deprimierend ist, dass ich dieses Gesetz gar nicht erfüllen kann.
Ja.
Liebe deine Feinde zum Beispiel. Ja. Sei vollkommen, wie Gott vollkommen ist.
Ja.
Das ist, wenn ich das ernst nehme,
ja,
ist der Haupteffekt eine Selbsterkenntnis.
Mhm.
Und Evangelium ist sozusagen, wie Gott auf dieses Problem reagiert. Evangelium ist die Gesetz zeigt mir das Problem, was bei mir liegt, und Evangelium ist die Lösung.
Mhm.
Und das ist eine, die Gott tut und nicht ein Appell an mich. Und gesetzlich ist jetzt theologisch gesprochen nicht irgendwelche Regeln, sondern Gesetz ist, wenn man diese beiden Sachen miteinander vertauscht.
Mhm.
Also wenn sozusagen so gepredigt wird, dass ich der bin, der das Problem lösen kann.
Ja.
Und wenn das, was Gott tut, in erster Linie etwas ist, was mich in eine Schuld gegen ihn überversetzt und mich verpflichtet, jetzt meinen Teil zu machen. Und diese Vertauschung, die passiert eben oft völlig unabhängig, ob der Prediger, die Predigerin oder wer auch immer, wo die theologisch zu verorten ist.
Ja.
Und ja, also das ist auch, selbst wenn man das kapiert hat,
ja,
ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das kommt bei mir nicht mehr vor.
Ja.
Sondern das ist auch was, wo ich sozusagen selber immer noch gucken muss. Und wir haben gesagt, wir gucken jetzt mal vielleicht nach Beispielen, wo das sozusagen in Bereichen vorkommt, die jetzt nicht, du musst mehr Bibel lesen, dann bist du ein besserer Christ, du musst mehr in Gottesdienst gehen, dann bist du ein besserer Christ oder dann hat Gott dich mehr lieb oder so, sondern wie das auch in anderen Bereichen vorkommen kann.
Genau.
Ist das so gut?
Genau, so ist sozusagen die, und das ist ja auch das, was uns manchmal so zurückgemeldet wird, was Leute erleben, ohne dass sie es, glaube ich, explizit benennen können. Sie sagen, ich war hier im Gottesdienst und ich fühlte mich hinterher irgendwie nicht gut.
Ja.
So, man kann das nicht, und das ist, das hängt sich oft manchmal an politischen Themen auf, aber ich glaube, es geht eigentlich gar nicht so richtig um die politische Sache. Also, vielleicht mache ich es zu einfach, aber ich versuche es trotzdem mal. Es gibt ja viele auch von unseren Kollegen, die schon mehr im Schwerpunkt darüber reden, dass wir eine klimagerechtere Welt brauchen, dass Rassismus ein Problem in unserer Gesellschaft ist, dass die soziale Lage zu viel Ungleichgewicht hat. Und das ist, da gibt es manche, die sich darüber aufregen und sagen, also die Kirche ist viel zu politisch, das sind doch gar nicht die Themen des Glaubens. So, ne? Das wäre gar nicht mein Punkt. Ich würde schon sagen, dass man auch der Bibel fromm zu all diesen Themen was sagen kann. Ich glaube aber, was schon Bauchschmerzen kann, ist, wenn man über diese Sachen redet und es sozusagen in eine gesetzliche Struktur kommt. Nämlich, wenn ich immer die Lösung bin für alles und das Problem sind die anderen und nicht ich. Das ist für mich ein, also ich mach mal ein Beispiel. Wenn jemand auf die Kanzel steigt und darüber redet, dass Rassismus ein Problem ist in unserer Gesellschaft, dann bin ich eigentlich ganz dabei. Nur ich bin eigentlich eher so sensibel, dass ich eigentlich auch, ich ziehe mir den Schuh an. Ich setze eigentlich selten da und denke, ja, stimmt, die bösen Nazis. Endlich kriegen die mal einen drauf von der Kanzel. Sondern ich denke eigentlich, wenn ich ehrlich bin mit mir selbst, gibt es auch was in meinem Herzen, was nicht frei davon ist. Und das geht mit so kleinen Sachen los. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wo ich mich dann denke, mit wem verabrede ich meine Kinder, wenn die ganz klein sind? Und ich merke, dass ich das manchmal nicht tue mit Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Und das sage ich jetzt nicht. Und ich merke das, weil ich manchmal einfach richtig kaputt bin von dem Tag. Und ich weiß, wenn ich jetzt eine kulturelle Grenze überschreiten müsste, wird mich das Kraft kosten. Und dann mache ich es nicht. Und dann frage ich mich aber ganz selbstkritisch, guck mal, jetzt verwehrst du eigentlich einem anderen Kind soziale Teilhabe, weil ich jetzt meine Prioritäten zeitlich nicht richtig ordne, weil ich nicht die Kraft habe. Also, aber wenn du ein bisschen feinfühliger bist, dann merkst du ja sofort, dass das Thema Rassismus nicht nur das der bösen Nazis ist, sondern ein Thema in meinem Herzen.
Mhm.
Und wenn dann die Predigt über solche Themen, also soziale Gerechtigkeit oder kann auch Klima oder redet und sagt das und eine Sensibilität für ein Problem schaffen will, so würden das Leute ja formulieren, merke ich eigentlich am Ende, ich bin allein mit meiner Sünde, weil ich davon nie freigesprochen werde. Und ich am Ende dann schon merke, ja, ich müsste es jetzt eigentlich besser machen. Und wenn das so ein bisschen das Ergebnis einer Predigt ist, dass ich merke, ja, hier gibt es ein Problem und ich muss es besser machen, das stimmt ja sogar. Ich würde dir gar nicht sagen, dass ich das nicht stimmt, dass ich die Sachen besser machen muss, aber ich merke, es ist sozusagen es ist funktional eine gesetzliche Struktur. Hier ist das Problem und du bist die Lösung. Und da habe ich einen Bauchschmerzen mit, theologisch.
Also ich bin da nicht ganz klar innerlich, merke ich.
Auch nicht ganz klar. Das ist ja eine Ambivalenz. Ja.
Also erstmal, ich habe eben gelacht, als du das erzählt hast, weil ich kenne, gerade wo du das mit den Kindern erzählst,
ja.
Ich kenne das und bei mir sind das noch nicht mal mit Migrationshintergründen, aber ich kenne das auch, dass meine Tochter mir erzählt, mit wem sie jetzt in der Schule richtig gut kann.
Ja.
Und ich denke, oh nee, ey, da hätte ich mir andere gewünscht. So, ja,
ja,
das
ja.
Ist so, aber dass ich da so ein Dünkel entwickle, ja?
Ja.
Also,
ja.
Also ich finde, in dem Moment, wo ich in einer Predigt wo mir was aufgedeckt wird über Vorurteile oder was weiß ich oder also schlechtes Verhalten, das ist ja noch nicht gesetzlich.
Nee.
Das ist ja Gesetz.
Genau.
Und das ist gut. Also, dass etwas aufgedeckt wird und nicht getötet wird und ich eben gerade nicht auf andere zeige und sage, das sind die Bösen, sondern ich merke, wo da der Schaden bei mir liegt.
Aber Entschuldigung, das erlebt man ja auch oft genug. Also, dass wir sozusagen in kirchlichen Kontexten darüber reden, wie blöd die rechten Nazis sind und es ist keiner von denen im Raum. Das heißt, es ist schon die Frage, sind wir gerade dabei, uns aufzuwehren? Also,
genau, ja, genau, das ist immer,
das ist,
ja genau, das ist ein anderes Problem, dass man sozusagen über Sünden derer spricht, die nicht da sind, sondern die Aufgabe wäre ja, die Sünden aufzudecken, derer, die da sind.
So. Ja. Und auf eine Art und Weise, wie man das auch annehmen und hören kann.
Genau, genau.
So,
ich habe das bestimmt schon mal erzählt, da gibt es diese, das ist so ein Einsatz von einem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe die Zahlen auch nicht mehr im Kopf, der sagt, es gibt drei Probleme hier. Das eine Problem ist, dass während ich diese Predigt, also so und so viele Leute, Kinder auf der Welt verhungern und dass während ich diese Predigt halte schon wieder, und dann rechnet er das eben hoch, so und so viele Kinder auf der Welt verhungert ist. Das zweite Problem ist, dass ihnen als Gemeinde das scheißegal ist. Mhm. Und das dritte, und das ist das größte Problem, ist, dass sie hinterher aus diesem Gottesdienst gehen und sich mehr darüber aufregen, dass der Pastor auf der ganzen Scheiße gesagt hat, als dass 300.000 Kinder während der Predigt verhungert sind. Das ist super.
Ja.
Das ist auf der, also das ist ein bisschen drastisch und so weiter, aber da ist kein Appell drinne, jetzt spendet alle oder so, sondern es macht einem was klar, genau.
Ja.
Was tut mir eigentlich weh? Ja. Und dass es mir mehr weh tut, wenn der Pastor auf der Kanzel Scheiße sagt. Also das finde ich ja gut, wenn das passiert. Und die Frage ist ja aber trotzdem, wie geht man damit um? Also wo ist dann, und genau, und das Gesetzliche ist, wenn die Lösung dann eben wird, jetzt mach es besser.
Ja, und ich würde das sogar nochmal das so sagen, weil ich glaube schon in einer eher, verzeiht mir wieder das Wort, liberaleren Umfeld, ich nehme jetzt diesen Sammelbegriff, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das nur ganz wenig problematisieren, weil das ein eigenes Fass nochmal wäre. Diese Begrifflichkeiten sind ja immer schwierig. Dass das Thema Heil gar keins ist oder kein großes, also ich sag mal, in klassischer Theologie geht es ja schon manchmal um Himmel- und Höllenfragen. Und das Gesetzlichkeit ist ja auch, besteht darin, wenn man das Gesetz als Heilsweg predigt.
Ja.
Wenn ich sage, naja, an der Frage, wie oft du Bibel liest, hängt schon die Frage, ob Jesus am Ende sagt, die Tür geht auf oder nicht.
Ja.
Und ich erlebe schon in einer eher liberal geprägten Kirche, dass man schon eher sagt, Gott ist Liebe. Es geht am Ende nicht um die Frage, ob du in den Himmel oder in der Hölle landest, weil das nicht mehr die Kategorien sind, in der heute Theologie eigentlich gedacht wird. Überhaupt sind jenseitige Fragen gar nicht so im Blick. Deswegen ist ja die Lösung auch nicht, dass Gott uns vergibt, weil also das ist gar nicht das Thema am Ende sozusagen, ob Gott mich dann doch in Gnaden annimmt, sondern es geht ja schon darum, wie gestalten wir diese Welt. Und
genau,
das ist dann schon unsere Verantwortung.
Eigentlich ist, es geht um das Heil der Welt im diesseitigen Sinne. Also wie wird diese Welt heil? Und das ist sozusagen das Thema der Predigt, wie die Leute dazu angeleitet werden.
Ja.
Und ich habe da eine große Affinität zu. Ja. Also es gibt auch gesellschaftliche Probleme, die mich so betroffen machen. Also betroffen machen klingt auch scheiße, aber also die mich betreffen, finde ich besser. Die mich betreffen, sodass ich denke, was ist unsere Antwort als Gemeinde dazu? Und ich finde das auch völlig in Ordnung, darüber nachzudenken. Aber manchmal frage ich mich, ob die Predigt der richtige Ort dafür ist.
Also, was meinst du damit? Oder?
Na, ich habe das gedacht, so bei so frommen Themen. Also ich finde zum Beispiel, dass Sachen wie kann ich in der Bibel lesen, wie kann ich beten lernen, lauter solche Sachen, super Themen sind, die in der Gemeinde vermittelt werden müssen. Aber dass ich finde, dass die Predigt nicht der Ort dafür ist, Anleitung zu geben. Die Predigt ist die Hauptaufgabe der Predigt ist, mir zu zeigen, wer ich vor Gott bin und mir dann als Lösung vor Augen zu halten, wer Gott für mich ist. Und ich muss mir überlegen, wie ich diese anderen Sachen anders vermittle. Und zum Beispiel glaube ich, dass Gottesdienst, natürlich, der Gottesdienst ist dafür da, auch beten zu lernen, indem man das macht. Aber so eine 5 Schritte zum vollmächtigen Gebet Predigt, das ist für mich schon gesetzliche Struktur.
Ja.
Weil die Predigt eine andere Aufgabe hat. Und deswegen überlege ich manchmal, ob so Themen, die mir auch gesellschaftspolitisch oder umweltpolitisch wichtig sind, ob da die Predigt der richtige Ort ist, um das zu verhandeln. So. Und ob es in der Predigt nicht um andere Dinge geht. Und damit meine ich nicht, damit meine ich überhaupt nicht, dass diese Themen da nicht vorkommen können. Aber zum Beispiel das Thema Umweltschutz.
Ja.
Das ist, also ich bin da richtig schizophren, ja?
Ja, klar.
Ich halte das für entscheidend. Ich halte es für entscheidend, dass wir als Gesellschaft und als Kirche, sind wir ein Teil der Gesellschaft, da ganz, ganz viel uns engagieren, verbessern. Da muss was passieren, ja? Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig, wenn ich auf mein Leben gucke, ist es katastrophal, wie wenig da passiert. Ja, habe ich mir so einen neuen Kopfhörer bestellt. Der ist so besonders, den kann man im Straßenverkehr aufhaben. Es ist ein Open-Ear-Kopfhörer. Ja. Ja, den kann man im Straßenverkehr aufhaben und hört trotzdem noch alles andere. Ja?
Sehr schön.
Ganz billig, 20 Euro. Das ist mein 5. Kopfhörer.
Okay.
Ich alleine besitze 5 Kopfhörer. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, also hat sich so angesammelt im Laufe der Zeit. Einen für mein Apple-Gerät mit dem Lightning-Anschluss, einen mit Noise-Canceling, Also was ich für einen Konsumenten-Penner bin, ist unglaublich. Und das gilt aber leider nicht nur für mich. Ich glaube, Umweltschutz ist ein irreführendes Wort, weil ich niemanden kenne, der die Umwelt schützt. Niemand. Jeder von uns, jeder, den ich kenne, also es gibt bestimmt im Amazonasgebiet irgendwelche Indianer, die keinen negativen CO2-Abdruck haben. Ja, aber alle, die ich kenne, belasten die Umwelt. Und wenn wir so reden, ich bin Umweltschützer und die anderen Bösen nicht, ja, also, und ich will damit überhaupt nicht sagen, ja, natürlich gibt es Leute, die die Umwelt mehr belasten und weniger belasten. Und ich finde es ganz toll, wenn jemand bewusst lebt und es versucht, so wenig wie möglich zu machen. Aber auch diese Leute, die ich kenne, sind keine Umweltschützer, sind nur weniger Umweltbelaster. Und wenn wir aber so darüber reden, dass wir so ein Wir-sind-die-Guten-das-sind-die-Schlechten-Effekt haben, also dann wird es schwierig. Und ich finde, das zum, also in der Predigt so darüber zu reden, dass uns was bewusst wird, dass wir alle Vergebung brauchen. Und das würde vielleicht auch schon helfen. Das wäre jetzt wäre noch nicht der nötige Schritt, was wir als Gemeinde vielleicht gemeinsam machen.
Aber das fließt, glaube ich, daraus, aus einer gewissen Freiheit, die Vergebung dann bringt. Ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt, wo du sagst, ich merke was über mich selber. Dass ich mit doch 5 Kopfhörer habe. Und dann ist ja eine Frage.
Ich höre ja gar nicht so viel. Genau, ne? Ich bin jetzt nicht audiophil und hänge den ganzen Tag. Aber ich will trotzdem für jede Situation.
Ich glaube, es gibt so viele Beispiele für sowas. Die fallen mir auch bei anderen auch manchmal noch stärker auf als bei einem selbst. Wie biege ich jetzt ab? Also es gibt ja schon in bestimmten Kirchenkreisen dann die Idee zu sagen, das ist auch ein politischer Gedanke, der eigentlich dann in Theologie reinwandert. Das ist ein strukturelles Problem. Dann redet man ja auch von struktureller Sünde. Das Problem ist, ich spitze es sehr vereinfacht zu, man sagt, Knut, du kannst das Problem auch gar nicht lösen. Du bist in einer Welt, in einer Struktur gefangen, die dich dazu führt, immer 5 Kopfhörer zu kaufen.
Ja, und das stimmt nicht.
Genau, und da wäre ich
das
auch.
Das stimmt nicht. Und das ist meine Verantwortung.
Und da würde ich schon sagen, da sind wir als reformatorische Theologie, dass man sagt, natürlich gibt es auch Strukturen, die man ändern müsste. Ich will ja gar nicht sagen, dass da ist gar kein Wahrheitsmoment dran. Aber ich würde schon sagen, Sünde ist am Ende auch immer was Individuelles oder es trifft einzelne Menschen. Also ich bin das schon das Teil des Problems. Es ist nicht nur so, ich bin eigentlich ein guter Mensch, der gefangen ist in einer schlechten Struktur, sondern ich bin schon Teil des Problems. Also dementsprechend kann sozusagen ein Prediger auch nicht sagen, ja, die Politik müsste eigentlich nur eine andere Gesellschaftsordnung bauen, dann wäre alles gut. Sondern ich würde schon sagen, und da ist mein Menschenbild eben, das glaube ich, ist am Ende doch eine Frage von Gottesbild und Menschenbild. Ich bin schon Teil des Problems. Es ist nicht so, wenn wir endlich gerechte Verhältnisse hätten, dass dann alles das Problem gelöst wäre, weil ich mein Herz immer noch mitbringe. Und das Herz neigt dazu, 5 Kopfhörer zu kaufen.
Ja, genau. Ich finde es beides. Also ich finde, ja, es gibt auch Strukturen. Also ich sage mal,
sag
so,
ich auch,
wenn ich
auch
so leben wollte, dass ich keinen negativen CO2, also wenn ich die Umwelt null belaste, dann kann ich meinen Job nicht machen. Ja. Ja, also dann könnte ich keinen Computer benutzen, dann könnte ich keine Dienstfahrten machen. Dann könnte ich nicht in diesem riesigen Pastorat hier wohnen.
Keine Podcasts aufnehmen.
Zum Beispiel. Ja. Also es gibt beides. Aber und die Frage ist eben sozusagen, schiebt man das immer nur auf das andere? Also ich will das nicht ausschließen, dass es auch sowas gibt, wo ich sage, da müsste man strukturell was ändern. Aber ja, wie gesagt, ich selber müsste mir eigentlich auch keine 5 Kopfhörer kaufen.
Ich mache noch mal ein paar andere Beispiele, wo ich lieber.
Danke, schnell von mir.
Gehen wir weiter, wir lenken mal ein bisschen von dir ab. Wo mir Gesetzlichkeit in Anführungsstrichen eher liberaler Theologie auffällt. Fürbitte wäre für mich ein Beispiel noch. Das gibt es natürlich genauso bei Fromm auch.
Wollte ich gerade sagen, ich finde an dem Punkt ist es nicht wichtig, nicht wichtig auf die Einzelnen, weil es gibt es bei beiden.
Ja, genau. Aber ich finde, das soll nur der Aha-Moment dieser Folge sein, zu sagen, nur weil du nicht evangelikal bist, heißt das noch lange nicht, dass Gesetzlichkeit nicht Problem in deinen Kreisen sein kann.
Ja.
Und ich sage mal, eine Fürbitte, die ist ja eigentlich dafür da, dass man Gott um etwas bittet, dass er was tut. Ja. Also ich bringe meine Not vor Gott. Und ich sage mal, eine Fürbitte wird dann schräg, wenn sie sozusagen mein Handeln und Gottes Handeln vertauscht, wenn ich jetzt zum Adressaten werde. Also wenn eigentlich wer ist der Held der Predigt, ist genauso die Frage, wer ist der Held der Fürbitte? An wem liegt es jetzt, dass sich die Not ändert? Und man merkt es manchmal schon an Formulierung. Ich bin immer auf den Barrikaden, wenn ich das in Gottesdiensten höre. Lasst uns doch endlich erkennen, dass wir nicht 5 Kopfhörer brauchen.
Ja.
Ich füge Beispiel XY. Dann ist es eine Predigt.
Ich habe erkannt und ich habe ihn immer noch nicht abbestellt.
Das ist ja eine Predigt an mich. Ich soll mir keine 5 Kopfhörer kaufen. Aber es ist verpackt in der Form eines Gebetes. Und das ist nicht gut. Das kannst du nicht genauso drehen und sagen, lass uns endlich mal erkennen, dass wir zu wenig Bibel lesen. Es ist aber was anderes, wenn ich formulieren würde, Gott, ich weiß, du willst, dass ich dein Wort lese. Und ich schaff's nicht und ich leide darunter. Ich leg dir dieses Problem hin. Weißt du, damit könnte ich ja noch anders umgehen als, weißt du, lass uns endlich mal, das kriegt so einen angepredigten Charakter.
Und ich bin da auch, wie gesagt, ich bin da innerlich nicht fertig. Ich weiß, was du meinst und ich stimme dir zu. Und trotzdem finde ich die Formulierung, lass uns erkennen, dass nicht grundsätzlich Baba, weil sie mich an Paulus' Gebete erinnert. Der wünscht sich auch, dass die Gemeinde die Größe der Liebe Gottes erkennt.
Ja.
Ja. Also ich finde, der Grad, Gott auch um seine Hilfe zu bitten, auch in Änderungen, die ich mir für mich oder für andere wünsche, ist schwer, ohne dass das auch mit dem Appellohr gehört wird.
Ja.
Ne? Also ich.
Ja, klar. Ich glaube, es
aber,
ist
aber, ja, aber
viel
ja,
gewonnen, wenn man eine Sensibilität beim Formulieren dafür hat.
Genau, man ist das viel gewonnen und es ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, muss ich sagen, dass man seiner Predigt nicht zutraut, diese Erkenntnis da vermittelt zu haben, dass man dann da, genau, und man kann natürlich das Gebet super benutzen, um die Formulierung hast du mir zugespielt, dass das Fürbittengebet die Fortführung der Predigt mit anderen Mitteln ist. Ja. Ja, dass man da, wo die in der Predigt redet, man direkt zu den Leuten, da können sie sich noch wehren, also intellektuell können sie widersprechen. Aber wenn man sie so ins Gebet mit reinnimmt und sagt wir und dann ihnen das da noch so unterschiebt.
Genau, sagte mal ein preußischer General, glaube ich, irgendwie Kriegesfortsetzung, da, ich weiß nicht,
verhandelt. Politik
mit anderen Mitteln. Genau, ich sag mal noch ein Beispiel, wo es mir fällt es auch manchmal bei moderneren Kirchenliedern auf.
Ja.
Ich sag mal eins, was ich nicht mag, wir hatten ja jetzt vor ein paar Folgen diese Tierlist, wo du immer sagst, eigentlich Lieder bewerten findest du nicht gut. Ich sag's jetzt trotzdem mal, weil ich es nicht gut finde, ich mag das Lied, wo Menschen sich vergessen nicht.
Ja.
Das wird oft öfter mal gewünscht, auch bei Hochzeiten kenne ich das so und ich mag es nicht. Warum? Weil dieses Lied eigentlich ein schönes Bild hat, nämlich dass Himmel und Erde sich berühren. So, und da berühren sich Himmel und Erde, aber wo passiert das? Und es ist schon immer da, wo wir Menschen irgendwie was Tolles machen und liebevoll miteinander umgehen. Also wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden. Also es gibt eine Kluft zwischen Himmel und Erde. Und der Moment, der diese Kluft zwischen, also das ist schon eine Heilsfrage. Jetzt, ich spitze es mal, ich gehe hier rein.
Ja.
Ich mach's erstmal stark und du kannst es gleich auch das Lied noch ein bisschen retten. Das ist ja deine Stärke eigentlich, dass du so gnädig mit anderen Leuten Lieder bist. Das finde ich auch gut. Also, Himmel und Erde begegnen sich und berühren sich in Jesus, der sozusagen diese Brücke und der Steg ist, um jetzt mal diesen Albert frei zu machen.
Lied.
Genau. Und nicht, wo ich Hass überwinde. es ist wichtig, dass ich Hass überwinde. Ich will das gar nicht, das ist nicht mein Punkt. Aber die Verbindung von Himmel und Erde geschieht nicht durch uns. Und da ist sozusagen diese Vertauschung von Menschenhandeln und göttlichem Handeln nämlich drin. Dass sozusagen am Ende ist doch wir der Held der Geschichte sind, wo wir es schaffen, da begegnen sich Himmel und Erde. Nein, Himmel und Erde, wir haben Himmel und Erde auseinandergerissen. Und Gott in seiner unendlichen Gnade ist vom Himmel herabgekommen, um den Weg zu bauen. So, jetzt ist mein Rant hier auch mal durch und du kannst dieses Lied noch retten. Viel Spaß.
Ja, ich, also ich muss sagen, ich habe das Lied schon singen lassen. Ich finde es nicht ganz so schlimm wie du.
Gut, ich, das spricht für dich.
Das liegt vielleicht aber daran, dass ich dieses Lied nicht so ernst nehme wie du und die Worte nicht so auf die Goldwaage lege.
Den Sachen nicht ernst nehmen, ist manchmal eine Lösung.
Wenn ich das Lied ernst nehme, dann muss ich sagen, gerade der Anfang als Appell ist der ja natürlich eine Katastrophe. Denn wann kannst du dich garantiert nicht vergessen, lieber Malte, wenn ich dir immer sage, dass du dich vergessen sollst? Ja? Du kannst dich vergessen, wenn ich dir jemand anders vor Augen male oder irgendwas anderes und dich da reinnehme. Dann kannst du dich vergessen. Aber wenn ich dir immer sage, wo du dich vergisst, Malte.
Denk an den rosa Elefanten. Ne?
Guck nicht auf dich. Malte, guck nicht auf dich. Ja. Malte, guck nicht auf dich. Nee, das funktioniert nicht. Und ja, es ist interessant, dass in diesem Lied Sachen, also soziale Sachen, die wir gut finden, sozusagen eschatologisch aufgeladen werden mit Himmel und Erde. Das ist sozusagen, aber das machen wir ja auch in anderen Liedern, wo ich das nicht so ernst nehme, ja? Also dich zu sehen ist der Himmel auf Erden, da presche ich ja auch nicht immer rein und sage, nein, das ist der Himmel auf Erden, ist jemand ganz anders. Weißt du, wenn das in irgendeinem Nein, das habe ich jetzt gerade ausgedacht, wenn in irgendeinem Schlager oder wenn irgendjemand sagen würde, bei meiner Frau, da ist für mich. Als meine Frau zu mir Ja gesagt hat, da öffnete sich der Himmel und das Paradies war da, dann sage ich auch nicht, du Spinner, das ist für Jesus reserviert.
Schade. Ich verstehe dich, ja.
Genau.
Okay. Und deswegen du nimmst das Lied nicht so ernst.
Ich nehme das Lied nicht so ernst und ich finde aber, also wo ich dem zugestehe, ist, wenn Menschen sich so verhalten wie in dem Lied beschrieben, dann hat das auch eine Öffnung in die Ewigkeit. Dann habe ich schon das Gefühl, hier ist Gott, dann habe ich das Gefühl, hier ist Gott am Werk. Deswegen kann ich das Lied hören. Ich höre das und singe. Ich höre und singe das Lied nicht, die Menschen sind die das tun, dass das passiert, sondern da, wo das passiert.
Gott das schenkt, ihnen schenkt.
Genau,
dass
sie richtig. Und ehrlich gesagt ist das grammatikalisch auch möglich. Da, wo das passiert, sehe ich Gott am Werk. So singe ich das Lied.
Ja. Aber es gibt eine gewisse gesetzliche Gefahr in solchen
Ich glaube, es ist gut, eine Not zu haben und einen Ehrgeiz oder einen Schmerz über Dinge, wie sie in der Welt auch sind. Ja. Und da auch zu versuchen, was zu verändern und sich zu engagieren und so weiter. Und das finde ich alles gut und richtig und wichtig. Und es ist gut, sozusagen die Gefahren im Blick zu halten, nämlich einmal dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wir sind die Guten, das sind die Bösen, ja. Und wenn das raus wäre aus der Sache, würde man manchmal sogar mehr Leute mitnehmen, weißt du? Also manchmal stößt es auch ab, wenn Leute sich so als die Reihen präsentieren, als die Besserwisser sozusagen, die den anderen alles vorschreiben. Und wenn das weg wäre, würde das schon mehr mitziehen. Und dass wir eben sozusagen in manchen Sachen einfach wissen, dass es nicht auf uns ankommt. Aber ich.
Deswegen fand ich nochmal, das hast du im Vorgespräch mal erzählt, du musst jetzt nicht alles rezitieren. Du hast mir von Manfred Siebald-Lied erzählt, dass nämlich dieser Struktur folgt, zu sagen, sagen wir, ein soziales Problem. Und wo man im Lied merkt, ich bin ja Teil des Problems und ich mache es auch. Und es sind nicht die bösen anderen und die böse Struktur der Welt, sondern so ein bisschen. Das ist ja, finde ich, auch mal eine gute Predigt über Sünde, dass man eigentlich sagt, guck mal, dass man sich selbst als Anschauungsmaterial vor allen Dingen nutzt und nicht nur so ganz die anderen.
Genau, der Hintergrund war, dass Malte sich bei mir über ein Lied ausgeweint hat, was so soziale Themen in schlechter Weise thematisiert hat. Und ich gesagt habe, naja, dass ich eben vermisse, dass diese sozialen Themen überhaupt in Liedern noch vorkommen. Und dass ich das von früher kenne, dass sie vorkamen, aber nicht weder in einer Appellweise noch in einer Wir sind die Guten. Und da war eben so ein Beispiel, Manfred Siebald, Hier, wo das Brot ist, heißt das Lied. Hier, wo das Brot ist. Nee, genau, warte mal. Dass ich hier lebe, hier, wo das Brot ist und nicht da draußen, wo gerade Not ist. Und in dem Lied finde ich super, wie soziale Themen angesprochen werden und der der Liederdichter oder der Sänger, also wir als Sänger machen das ja dann auch, sich darin verorten und wiederfinden, ohne dass es so eine ihr seid das Problem, ich bin die Lösung oder irgendwie so. Oder auch, ich kann nichts tun. Ja, also ich bleibe passiv, ich klage nur an. Also da merke ich, dass in unserer Liedkultur auch was verloren gegangen ist. Ja.
Ich würde sagen, wir sind nicht auf der Zielgerade. Das ist, ich glaube, dass schon das Menschenbild und das Gottesbild einen Einfluss auf Gesetzlichkeit haben. Und wenn in vielen kirchlichen Kreisen das Jesusbild weniger ist, hier ist Gott, der auf die Welt kommt, sondern er ist das, der vollkommene Mensch, Jesus wird dann zum Vorbild, das hat dann schnell eine gesetzliche Struktur, weil Jesus mehr der wird, an dem ich mich orientiere mit meinem Leben und weniger der ist, der etwas für mich tut und Heil schafft. Also da, wo ich sozusagen eine niedrige Christologie habe oder sich darauf beschränkt, wird es strukturell gesetzlich. Ich kenne Gottesdienste, die beginnen mit so entfalteten Voten, also nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich finde es immer sehr spannend und sprechend, wie diese Voten dann entfaltet werden. Und dann kenne ich auch eins im Namen Gottes, des Vaters, im Namen Jesu, der uns Vorbild war und zeigt, wie das Leben geht. Und ich denke mir mal, das ist Quatsch. Und zwar nicht, weil das nicht stimmt, aber wenn das ist, worauf Jesus der Fokus liegt, dann ist das sozusagen Gesetz.
Ja.
Und wenn das Menschbild eigentlich ist, bei uns im Kirchenkreis gibt es immer Pastorenvorstellungen in so einem großen Blatt. Und da werden immer irgendwie vorgestellt, was Menschen so sagen, dürfen auch sagen, was sie glauben. Und dann schrieb schon länger her jemand auch, mein großer Glaube ist immer noch, trotz allem in der Welt, ich glaube an das Gute im Menschen. Das ist nicht mein Glaube. Also ich glaube, dass der Mensch wertvoll ist und einen endlichen Wert hat. Aber das wäre nicht ganz mein Optimismus. Und ich glaube, wo dieses Menschenbild und dieses Jesusbild in Kombination auftreten, ist schon eine gesetzliche Gefahr da, weil wenn ich an das gute Menschen glaube, ich Menschen sehr viel zutraue, Dinge zu verändern.
Ja, und ich es aber auch ihm abverlange.
Und ich ihm es auch abverlange, ja.
Ja, genau, also das sage ich ja mal bei Predigten, wer ist der Held der Predigt? Das ist ja für mich so ein Schlüsselding. Und ich habe mal gelesen, das fand ich ganz interessant, in evangelikalen Gemeinden, da denken die, sie könnten die Kirche retten und in liberalen Gemeinden denken sie können die Welt retten. Und das sind ja beides Sachen, also da habe ich ja voll Sympathie für.
Ja.
Also ich finde ja beides sind Sachen, also das ist ja nichts, was ich scheiße finde. Nee. Und das war ein lutherisches Buch und in lutherischen Gemeinden, da geht es darum, dass wir sterben und auferstehen. So, also nichts dagegen, sich einzubringen oder so, aber ich glaube, immer wenn wir die Retterrolle haben, dann werde ich misstrauisch. Mhm. Und das sage ich, obwohl ich es total super finde, wenn Leute sich engagieren und sowohl im religiös-frommen Bereich als auch im gesellschaftlichen Bereich, das finde ich alles gut. Und trotzdem, wenn das so dieses Retterdings wird, dann führt das immer zu, wir sind die Richtigen, die sind nicht die Richtigen und so weiter und so weiter.
Und darf das auch mal, und jetzt mal doch die Schleife auf, wenn es ein bisschen länger wird. Und ich glaube, dass man damit auch Leuten echt überfordert. Also wenn man jetzt zum Beispiel einer jungen Generation, die sich für eine bessere Welt einsetzt, sagt, alle Generationen vor euch haben den Laden an die Wand gefahren. Ja. Und ihr seid jetzt die Generation, die Chance hat, es besser zu machen. Ja. Das ist natürlich positiv gesehen Zutrauen, aber es ist ja auch ein ganz schöner Erwartungsdruck, den man auf Leuten mitgibt, an dem man eigentlich nur, und das ist...
Malte, du triggerst mich total. Also, weil das ist so und es gibt der Effekt ist, dass die Leute erst voll motiviert sind und dann crashen sie.
Ja.
Und ich habe das war jetzt eine Freikirche und das war jetzt nicht im Sozial... es war bei einer, habe ich das mal erzählt, eine Hochzeitspredigt. Ich habe das mal bei einer Hochzeitspredigt, das war eine Pfingstgemeinde, gehört, wo der Pastor dem Paar die Scheidungsstatistiken vor so und hat gesagt, so und so viele haben sich scheiden lassen, so und so viele, so schlecht sieht's aus. Und eure Aufgabe ist es jetzt zu beweisen, dass Gottes Idee von Ehe eine gute Idee war. Ihr müsst zeigen, dass es doch gut ist. Ey, ich habe solche, und die fanden super. Die fanden das super. Und ich habe mich voll aufgeregt. Und die sind inzwischen geschieden. Und also ich, das sagen die nicht. Ja. Ich sag, diese Predigt hat mit Verantwortung. Wer Leute so überlastet, das war jetzt unser Rant hier.
Ich sag doch noch einfach, auch wenn wir 3 Minuten überziehen. Ich habe einen spannenden Podcast gehört, wo Thorsten Hebel zu Gast war bei Martin Benz und erzählt hat ein bisschen darüber, das fand ich sehr hat mich sehr berührt, wie er als Kind den Satz immer gehört hat in der Gemeinde, du bist ein Sünder.
Ja.
Und er sagt, das ist eigentlich ein vernichtender Satz für mich gewesen, weil mich der im Leben immer klein gemacht hat. Und ich gemerkt habe, ich bin eigentlich, ist die Übersetzung dieses Satzes gewesen für ihn, ich bin wertlos. Mhm. Und ich läutete das sehr ein. Und ich finde immer, die Frage ist, dieser Satz, du bist ein Sünder, ist eine Antwort auf eine Frage. Und die Frage, die die Reformatoren damit beantworten, du bist ein ganz, ganz großer Sünder, ist nicht die Frage, wie viel bist du wert?
Ja, ja, ja.
Auf diese Frage gibt es nicht eine klare Antwort.
Du bist ganz andere,
ganz andere Antwort. Du bist ein unendlich wertvolles Geschöpf Gottes.
Ja.
Dein ganzes Herz und ganze Liebe brennt für dich. Die Antwort, du bist ein ganz, ganz großer Sünder, ist eine Antwort auf die Frage, was kannst du und was musst du deshalb tun?
Ja,
genau. Und das ist für mich, also für uns, glaube ich, ist der Satz, du bist ein großer Sünder, so eine Befreiung und nicht eine Belastung, weil das ist wie, ist es, weil es ist wie wenn du einem, mein Vergleich wäre mit einem Kranken, wenn jemand schwere Depressionen hat, und dann geht zum Psychiater oder sagt, ich kriege meinen Alltag nicht strukturiert, ich scheitere hier überall und ich ärgere mich über mich selbst, weil ich allen Maßstäben nicht gerecht werde. Und dann würde der Arzt immer sagen, ja, das können Sie auch nicht, weil Sie sind schwer krank. Sie können das nicht.
Ja.
Kein Wunder, dass Sie das nicht schaffen, weil Sie können es nicht. Sie sind schwer krank. Dann ist dieses Eingeständnis, ich bin schwer krank, eigentlich eine unglaubliche Entlastung, weil ich sagen kann, ja, natürlich kann ich das alles nicht schaffen. Und im Mittelalter ist die Theologie gewesen zu sagen, du kannst dir doch den Himmel verdienen im Wesentlichen. Du schaffst es, du hast die Kraft in dir. Und die Reformatoren sagen, nee, Moment, dieses Spiel ist vorbei, weil du kannst es nicht gewinnen.
Du musst es sehen, weil jemand anders es für dich gewinnt.
Genau.
Aber genau.
Und dadurch ist das eine ganz andere Frage. Und dadurch ist die Antwort, du bist ein großer Sünder, eine große Befreiung. Aber wenn ich diese Antwort jetzt aus dem Kontext rausnehme, kann ich sie natürlich auch anders hören, nämlich als Wertfrage. Und deswegen würde ich schon nochmal sagen, um jetzt den Bogen dass unser etwas negatives Menschenbild eigentlich was Entlastendes haben kann, weil du kannst diese Welt nicht retten. Das heißt nicht, dass man es nicht gute Sachen tun soll, aber diesen Druck bitte.
Diese Sündersache, da müssen wir nochmal eine Folge zu machen, weil das ist total wichtig, glaube ich. Also ich würde es gerne wieder gewinnen, diesen positiven, wobei ich glaube, es ist nicht nur befreiend. Ja,
Nein, es ist auch desillusionierend,
weil ich mir ja dauernd immer einrede, was ich toll bin.
Ja.
Und dann sagt der Arzt, nee, tut mir leid, Sie sind behindert. Genau, aber das machen wir ein andermal. Ich bin auf die Rückmeldung zu dieser Folge gespannt.
Wir sind nämlich sehr am Suchen gewesen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also vielleicht euch auch, weiß es nicht. Meldet uns das zurück. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn ihr was einen Themenwunsch habt, schreibt eine E-Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E. Und dann bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao.